hören eine Aufzeichnung von der Buchvorstellung mit Gespräch zu Der Sinn von Politik ist Freiheit von Winfried Kretschmann im Gespräch mit Robert Habeck, moderiert von Peter Unfried. Das Gespräch fand am 26. September 2025 im Hospitalhof Stuttgart statt.
So, mein Name ist Peter Unfried. Ich bin Chefreporter der TAZ. Das ist die führende deutsche Tageszeitung. Ja. Und das weltweit führende Medium Baden-Württembergs ist natürlich Wochenzeitung Kontext, der Kooperationspartner der TAZ. Und ich sage das in Freiheit, obwohl ich auch eine gewisse Verpflichtung gespürt habe, das zu sagen. Jedenfalls, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Abend das intellektuelle Vergnügen habe, ein Gespräch zu moderieren, wie es bisher es noch nie gegeben hat. Wir brauchen immer Superlative, der Ministerpräsident und der Altvizekanzler sprechen über Hannah Arendt, und in dem Kontext, auch so sehe ich oder verstehe ich meine Aufgabe, werde ich dafür sorgen, dass wir eben auch den Kontext zur Welt und zur Bundesrepublik Deutschland herstellen. Ich will jetzt keine Daimler nach Stuttgart tragen, aber doch ganz kurz ein paar Anmerkungen zu den beiden Personen machen. Er ist Gründungsmitglied der Grünen, er ist in der dritten Legislaturperiode Ministerpräsident. Und junge Leute übrigens, und das ist kein Scherz, wissen gar nicht mehr, dass es überhaupt mal einen anderen Ministerpräsidenten gab in Baden-Württemberg. Und der eine oder die andere wird es mitbekommen haben, dass er ein Hannah Arendt-Ultra ist. Er sagt, Hannah Arendt ist mein politischer Leitstern, und wie das kam, das beschreibt er in dem Buch, dessen Erscheinen wir heute feiern, und darüber werden wir auch gleich sprechen. Herzlich willkommen nochmal, Herr Ministerpräsident, willkommen Winfried Kretschmann. So, und jetzt habe ich Altvizekanzler gesagt, aber das liegt eigentlich nur daran, bei Joschka Fischer sage ich immer der langjährige Vizekanzler, aber bei 3,5 Jahren war ich nicht so ganz sicher, ob ich langjährig irgendwie sagen kann und damit durchkomme. Deswegen eben bin ich umgestiegen auf dieses andere Wort. Er war Wirtschafts-, Klima-, Energieminister, Bundesvorsitzender der Grünen, wurde auch schon gesagt, stellvertretender Ministerpräsident des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Er ist auch ein Intellektueller. Und als Vizekanzler hat er mit seinem Sprechen auch dieses Land zusammengehalten. Und gleichzeitig, das ist jetzt das total Interessante, polarisiert er mit diesem Anspruch, das Ganze zu vertreten wie kaum ein anderer. Und das im Gegensatz zu ihrem Ministerpräsidenten, bei dem das offensichtlich gelungen ist. Ob Hannah Arendt auch dazu etwas zu sagen hat, das werden wir ihn fragen. Herzlich willkommen, Robert Habeck. So, Herr Ministerpräsident, ich habe es angedeutet, ich kenne niemanden, für den Hannah Arendt eine solch existenzielle Bedeutung hat wie für Sie. Die Lektüre haben Sie geschrieben in dem Buch, Zitat, war im wahrsten Sinne des Wortes befreiend. Was genau ist da passiert?
Ich bin in einem liberalen katholischen Haushalt aufgewachsen, kam dann in ein katholisches Internat, in dem ich das erlebt habe, was man heute über katholische Internate so weiß. Und dann habe ich studiert, war erst mal in einer katholischen Verbindung und kam dann natürlich in Berührung mit den 68ern, und das hat eine unglaubliche Faszination auf mich ausgeübt, von einem autoritären Internat in diesen anti-autoritären Rausch dazu geraten. Aber es ist dann fatalerweise, sind diese Gruppen ja in linksradikalen Sekten geendet. Und aus Sekten, das weiß man, kommt man nicht so leicht raus, wie man glaubt. wichtig. Und dazu hat es verschiedene Anstöße bedurft und Hannah Arendt hat dazugehört.
Sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt muss ich gerade mal fragen, ist das nicht laut genug? Dann müsste man nicht laut genug. Kann man das einstellen? Kann man das lauter machen? Oder müssen wir einfach schreien?
Müssen wir lauter reden. Nicht daran und lauter reden.
Alles klar. Herr Habeck, zunächst mal, ich habe versprochen, nur eine Eingangsfrage zu stellen, stelle aber zwei. Die erste ist, weil die Leute ja nur wissen, dass sie zum 1. September aus dem Bundestag ausgeschieden sind. Was machen Sie eigentlich jetzt?
Jetzt hier heute Abend mit Winfried über Hannah Arendt reden. Und nicht heute Abend, das wurde eben schon gesagt, und das will ich einmal noch kurz sagen, ich habe das Bundestagsmandat zurückgegeben. Das heißt nicht, dass ich aufgehört habe, politischer Mensch zu sein und politisch zu denken. Ich suche mir nur gerade andere Wege oder probiere mal andere Formen aus. Und ich weiß, das ist unüblich, aber ich bin erstmal sehr mit mir im Reinen, dass ich auch für mich die Kraft gefunden habe, sagen wir den geschützten Kokon, auch die Privilegien, die damit verbunden sind, aufzugeben. Weil jetzt im Moment habe ich sozusagen als Homebase Kopenhagen ein Institut, das dem Außenministerium angeschlossen ist, aber sehr frei agiert und das sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen im Zentrum hat. Das heißt also, dass ich versuche, die deutsche, die europäische, die zentraleuropäische Debatte mit der nordskandinavischen ein bisschen zu verknüpfen. Und da gibt es, das würde aber den Abend sprengen, wenn ich jetzt darüber weiterrede, wirklich, wirklich viel zu lernen und auch den Blick auf Deutschland nochmal zu verändern. Und das wird aber nicht das Einzige sein, was ich mache, sondern ich werde ein bisschen durch die Welt reisen und ähnliche Dinge an verschiedenen Stellen tun. Und dann mal gucken, wohin es mich treibt. Das ist natürlich unüblich, dass ich, auch für mich muss ich sagen, dass ich nicht weiß, was ich in 2 Jahren mache. 20 Jahre lang wusste ich immer, was kommt als nächstes. Also jedes Amt hat zum nächsten Wahlkampf und jeder nächste Wahlkampf zum nächsten Amt geführt. Das war schon straight und jetzt auf einmal ist der Horizont offen. Das ist für mich gut gerade.
Und jetzt zu Hannah Arendt. Der Ministerpräsident hat ja Hannah Arendt in dem Buch als bedeutendste politische Theoretikerin des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Würden Sie die Gegenposition einnehmen?
Nein, das würde ich nicht. Ich tue mich schwer mit Superlativen, aber für Winfried Kretschmann ist Hannah Arendt sicherlich die bedeutendste Denkerin des letzten Jahrhunderts. Für mich war sie immer da. Heute Abend darf man das ja sagen, meine politische oder philosophische Biografie hat sich sozusagen mit ihrem Counterpart auseinandergesetzt. Das wissen vielleicht einige, dass Hannah Arendt mit Martin Heidegger eine Liebesaffäre hatte. Und das ist deswegen interessant, weil nicht nur, dass Heidegger älter war als sie, also er war eher Professor, sie war seine Studentin. Wäre heute auch nicht mehr so einfach möglich, glaube ich. Aber vor allem hat Heidegger dann als Rektor der Uni Freiburg ist er der NSDAP beigetreten oder erst der NSDAP beigetreten, hat den Nationalsozialismus unterstützt und sich danach auch, also nach dem Faschismus, nie klar von dieser Zeit distanziert, während sie als Jüdin von der Gestapo inhaftiert war und die Aufregung, und die haben aber nie ihre Beziehung abgebrochen. Also die Liebesbeziehung wurde, darüber rätselt man, ob sie auch als Liebesbeziehung fortgesetzt wurde, aber die persönliche Beziehung blieb immer erhalten. Und das ist natürlich total aufregend, weil das Denken dahinter, also jemand, der vielleicht auch in seinem Denken zumindest autoritären, vielleicht fundamentalen System zuneigt und eine Denkerin der Freiheit, bleiben in einem erst erotischen und dann zumindest persönlichen Verhältnis bestehen. Und ich war dann sozusagen, habe mich quasi wie Hannah Arendt immer an Heidegger abgearbeitet. Deswegen, also es gibt auch andere aufregende Menschen, aber Hannah Arendt ist sicherlich ein super Einstieg in die Freiheitsphilosophie des letzten Jahrhunderts und sicherlich auch in die Politik der Gegenwart.
So, damit wir wissen, worüber wir reden, würde ich Winfried Kretschmann bitten, jetzt ein Stück vorzulesen aus dem Buch und auch vielleicht ganz kurz sagen, warum er dieses Stück ausgewählt hat.
Das Mikrofon halten oder wie machen wir das? Ich mache das gerne.
Kommen wir hier so rüber.
Ja. Wie lange liest du denn? Da.
Etwa 5 Minuten. Macht ist wohl der schillerndste Begriff des Politischen. Macht wird bewundert und gefürchtet. Sie ist verlockend und wird verachtet. Sie verdirbt den Charakter und ist der Hebel, um das Gute zu erreichen. etwas Geheimnisvolles umweht Macht, und doch glauben wir alle genau zu wissen, was Macht ist. Unser Alltagsverständnis von Macht ist geprägt von der Idee, dass ein Mensch über einen anderen bestimmen und Einfluss auf ihn ausüben kann. Der Mächtige ist der Starke, der gegenüber dem Schwachen seinen Willen durchsetzen kann, im Zweifel auch mit Zwang. Aber passt dieser Machtbegriff zu einer Gemeinschaft der Freien und Gleichen? Hannah Arendt widerspricht vehement und entwirft einen eigenen positiven und partizipativen Begriff von Macht. Arendt kritisiert das in der Neuzeit vorherrschende Bild, das Macht und Gewalt klassischerweise gleichsetzt oder sie zumindest aufs Engste miteinander verbindet. So sei man von links bis rechts der einhelligen Meinung, dass Macht und Gewalt dasselbe sind, beziehungsweise dass Gewalt nichts weiter ist als die eklatanteste Manifestation von Macht. Zitat Ende. Dabei nimmt sie Bezug auf die bekannte Machtdefinition des Soziologen Max Weber. Danach ist Macht jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Wie eng für Weber Macht und Gewalt verknüpft sind, zeigt sich darin, dass er das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit als ein zentrales Merkmal des Staates betrachte. Arendt stellt diesem herrschaftszentrierten Machtbegriff ein bürgerschaftliches Verständnis von Macht entgegen. Ich zitiere: Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Über Macht verfügt niemals ein Einzelner, sie ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur so lange existent, als die Gruppe zusammenhält. Wenn wir von jemandem sagen, er habe die Macht, heißt es in Wirklichkeit, dass er von einer bestimmten Anzahl von Menschen ermächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln. In dem Augenblick, in dem die Gruppe auseinandergeht, vergeht auch seine Macht. Ich zitiere sie weiter: Macht aber besitzt eigentlich niemand. Sie entsteht zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln, und sie verschwindet, sobald sie sich wieder zerstreuen. Hannah Arendts Machtbegriff ist überraschend, weil er so radikal anders ist. Zum einen versteht er sich nicht vertikal, also hierarchisch, sondern horizontal, also kooperativ. Niemand setzt hier seinen eigenen Willen gegen den Willen eines anderen durch. Zum anderen gibt es für Arendt Macht nur im Wir, im Plural, im gemeinsamen freien Handeln der vielen. Politische Macht wird nicht wie ein Vorschlaghammer eingesetzt, sondern von den Menschen in der Beschäftigung mit gemeinsamen Anliegen konstituiert, geformt und erzeugt, indem sie ihre Fähigkeit zur Kommunikation und zum Handeln ausüben. So nett O'Graman über sie. Kurz, Macht entsteht, wenn Menschen sich um eine Idee versammeln und gemeinsam handeln. Macht wird also mehr, wenn man sie mit vielen teilt, während sie im klassischen Machtverständnis weniger wird, wenn man sie teilt. Entsprechend grenzt Hannah Arendt Macht scharf gegenüber der Gewalt ab. Macht und Gewalt sind Gegensätze, wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden. Gewalt tritt auf den Plan, wo Macht in Gefahr ist. Gewalt kann Macht vernichten, sie ist gänzlich außerstande, Macht zu erzeugen. Macht formt sich also im freien Miteinander von Menschen, sie ist dynamisch. Gewalt hingegen ist ein Instrument, um andere zu zwingen. Diktaturen versuchen daher, das Miteinandersprechen und Handeln ihrer Untertanen zu unterdrücken, um das Entstehen von Macht zu verhindern. Ein solcher Versuch, Macht durch Gewalt zu ersetzen, ist aber auf Dauer immer zum Scheitern verurteilt, so Arendt. Denn man kann mit Waffen Dinge zerstören, aber keine neuen Dinge schaffen. Das geht nur, wenn Menschen zusammenkommen. Was niemals aus den Gewehrläufen kommt, ist Macht. Das war für mich als ehemaligen Maoisten ein Satz, der saß.
Es war gerade noch rechtzeitig fertig geworden, oder? So, also, sorry, jetzt habe ich dazwischen gequatscht. Also das ist eine Passage, wo ich jetzt schon länger drüber nachdenke und irgendwie das Gefühl habe, da steckt eigentlich fast alles drin, was auch die Gegenwart betrifft. Ich würde aber trotzdem erstmal einsteigen mit einer zweifelnden Frage. Also Hannah Arendt sagt, Macht entsteht zwischen Menschen, wenn sie gemeinsam handeln. Und das klingt total super. Aber stimmt das auch?
Ich muss das Mikro selber halten, Winfried. Ich kann nicht mehr.
Ja, welcher Diktator ist je von sich aus an die Macht gekommen? Keiner. Das gibt es nicht. Keiner kommt an die Macht, es sei denn, er hatte sie schon oder Vorgänger hatten sie vor ihm, das transportiert sich weiter. Aber niemand kommt an die Macht, wenn ihn Leute dabei nicht unterstützen. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Das kann man an vielen geschichtlichen Beispielen sehen, wie zum Beispiel Hitler. Interessant zu verfolgen, wann gab es ein Auf und Ab bei ihm. Oder jetzt das über Trump, nicht? Der ist ja jetzt irgendwie die Figur, an denen wir uns da abarbeiten mit so einer Frage. Er kommt doch nicht an die Macht, wenn ihn nicht andere unterstützen und zum Schluss wählen. Also insofern, ich glaube, das ist, was sie einfach ganz schlicht erstmal meint. Ja? Also es gab auch einen berühmten Anarchisten, der hat mal gesagt, es gibt keine Unterdrücker, es gibt nur Sklaven. Das meinte der damit. Also ohne den Zuspruch von vielen kann man gar nicht in diesen Bereich gelangen, jedenfalls nicht ohne weiteres. Ja? Und ich glaube, das ist damit gemeint. Das ist sozusagen der erste Punkt. Und der zweite, Macht als etwas, die gestaltet, also eine Gestaltungsmacht, die muss ja eine Idee haben, die gestalten will. Nicht? Und das erwächst aus erstens der Kreativität der vielen, die eben eine neue Idee haben, um die man sich versammelt. Und dann gewinnt man Gestaltungsmacht. Ich glaube, das ist das, worauf es ihr wirklich ankommt. Nicht? Und das ist das Besondere an ihrem Machtbegriff, worauf der zielt. Nicht der Sinn von Politik ist Freiheit, aber sie sagt, das ist aber nicht ihr Zweck und ihr Ziel. Ihr Ziel ist Weltgestaltung. Nicht, und die, deren Macht jetzt uns suspekt ist, ja, wenn man genau hinschaut, vertreten die selten wirklich neue Ideen. Ja? Und das sind Regressionen ins Zurück.
Das ist ein positiver, es ist ein partizipativer Begriff von Macht. Und trotzdem will ich nochmal fragen, Robert Habeck, das hat so ein bisschen was Predigthaftes, also schöner wäre es, wenn es schöner wäre, aber im richtigen Leben läuft es anders? Wie sehen Sie das?
Also erst einmal, glaube ich, ist diese Episode, die Winfried Kretschmann vorgelesen hat, seine Deutung und die Arendtschen Worte in dreierlei Hinsicht besonders. Erstens, sie schafft es ja damit, einer, sagen wir, progressiven, im besten Sinne freiheitsliebenden, liberalen Gesellschaft ein positives Verständnis von Macht zu geben. Und das ist ja nicht selbstverständlich, ne, als die Taz gegründet wurde und die Grünen und Tonstein der Scherben gesungen haben, keine Macht für niemand, war Macht bäh. Und Begrenzung von Ämtern und Rotationsverfahren und so, das folgte immer dem Gedanken, Macht ist irgendwie igitt, weil es übergeht in Gewalt und Unterdrückungsform. Man muss Macht ganz stark begrenzen. Das ist ja auch richtig, dass man Macht begrenzen soll. Die Entgrenzung von Macht erleben wir ja gerade. Aber erstmal sagt sie ja damit, habt keine Angst vor der Macht. Sie wohlverstanden, also als zwischen den Menschen sein, ist eigentlich, das ist das, was progressive Politikerinnen und Politiker machen müssen, sonst machen es halt andere. Das ist eigentlich ein Befreiungsschlag und ich glaube, wenn man Winfried Kretschmann ein bisschen kennt, dann erkennt man sofort, und wahrscheinlich hast du das deswegen vorgenommen, das da drin. Also sich nicht scheuen, nach Macht zu greifen, zu gestalten, aber eben nicht, um so zu sein wie alle und quasi blind hinterher zu trotten und Privilegien zu genießen, sondern eben mit einer politischen Idee dahinter. Dann finde ich, das mache ich aber nur kurz, weil Winfried Kretschmann da der Experte ist, dieser Gedanke, dass Macht zwischen den Menschen stattfindet, das ist der Kerngedanke von Arendt. Das zieht sich überall durch, dass Freiheit zwischen den Menschen ist, dass es nichts ist, was man alleine haben kann, gerade dass Freiheit bedeutet, dass man Souveränität auch aufgeben kann, dass es immer den anderen Menschen braucht. Das geht bis, sie ist keine Systemdenkerin, also ist nicht wie Heidegger oder wie Hegel, dass man das so lernen kann. Aber es gibt doch Kerne oder Säulen. Und das ist, glaube ich, eine der zentralen Säulen. Wir werden vielleicht nachher noch mal drauf kommen. Das ist, dass man den anderen braucht. Das hat sicherlich auch was mit der jüdischen Tradition des Denkens zu tun. Den anderen braucht, um die Ideen leben zu können. Das ist alles nichts wert, wenn es nicht jemanden gibt, der zuhört, der antwortet, der widerspricht. Dann kann Freiheit nicht stattfinden, dann kann Macht nicht stattfinden, dann kann Politik nicht stattfinden. Immer wieder geht es darum, dass es eine streitende, streitbare, aber aufeinander angewiesene Gruppe von Menschen, vielleicht soziologisch Gesellschaft, braucht. Und das Dritte will ich nur noch kurz erwähnen. Es ist ein besonderer Zugang zu Philosophie. Sie ist halt geschult im phänomenologischen Denken. Und Phänomenologie ist damals so, zu Beginn des letzten Jahrhunderts, gab es immer in der Philosophiegeschichte, aber es wurde dann auf einmal populär, gerade in Freiburg durch Edmund Husserl und Martin Heidegger. Und was ist der Unterschied zu der alten Philosophie? Sie geht halt von den Phänomenen aus, wie es der Name sagt. Also während Kant und Descartes und Platon versucht haben, durch gedankliche Anstrengungen den Sinn, vielleicht die göttliche Botschaft, das Wesen des Menschen zu erfassen, haben diese Denkerinnen und Denker sich mit der Wirklichkeit beschäftigt und mit den Phänomenen der Wirklichkeit. Und also nimmt sie Macht nicht als Abstraktes oder Gewalt nicht als Abstraktes, sondern als das, was die Phänomene ihr sagen. Und die Phänomene sagen ihr offensichtlich, also unsere alltägliche Welt, ohne Macht geht es nicht. Also muss man sie verstehen, was sie ist. Und es gibt Gewalt. Und die kann nicht gleich Macht gesetzt werden, weil Gewalt können wir nicht bejahen, in ihren grausamen Formen, nicht vergessen, wann Arendt das alles geschrieben und gedacht hat. Alles bezieht sich auf den Faschismus und die Zeiten des Zweiten Weltkriegs und die Shoah und der Versuch, das jüdische Volk auszurotten. Also Gewalt kann nicht akzeptiert werden, aber Macht muss man haben wollen. Und dieser Ansatz, sich sozusagen von der Wirklichkeit aus gedanklich nach vorne zu bewegen, statt Gedanken gebildet zu haben und dann zu hoffen, dass sich die Wirklichkeit den Gedanken unterordnet, Das sieht man in dieser kleinen Passage. Also schon stark.
Da könnte man jetzt mal klatschen.
Für Hannah Arendt und Winfried Kretschmann.
Macht ist im Besitz einer Gruppe, wenn Menschen sich hinter einer Idee versammeln. Jetzt kommt meine harte Frage, hinter welcher Idee hat sich Baden-Württemberg oder die 32,6% die Grünen gewählt haben bei der letzten Wahl, versammelt. Was war die Idee?
Warum sie sich dahinter versammelt haben, weiß ich natürlich nicht. Die Wahlen sind ja geheim. Also was jetzt das Motiv, die Summe der Motive waren, das weiß ich natürlich nicht. Ich vermute nur, dass der Anfang erstmal stark durch Außenfaktoren bestimmt wurde. Nicht, dass Fukushima 3 Wochen vor der Wahl in die Luft flog dann der Konflikt um Stuttgart 21 und einen politischen, der aktuelle Gegner, nicht beliebt war, nicht mal bei CDU-Wählern. Ja, das waren sozusagen die Außen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ohne diese Außenereignisse Ministerpräsident geworden wäre. Das glaube ich nämlich nicht. Und das habe ich auch bis zum Wahlabend völlig überrascht. Danach habe ich ja zweimal nicht nur die Wahlen gewonnen, sondern mein Ergebnis sogar steigern können. Na gut, es wird irgendwie die Summe dessen gewesen sein, was ich gemacht habe, was ich ausgestrahlt habe und was die Leute an mir und meiner Politik und der Politik dieser Koalition gut gefunden haben. Persönlich. Persönlich bin ich der Meinung, dass die Politik des Gehörtwerdens der Schlüssel zu diesen weiteren Erfolgen war. Weil die Politik des Gehörtwerdens war ja ein Ergebnis des Konflikts von Stuttgart 21. Ja. Dazu eine Anekdote. Als der Papst Benedikt Deutschland besucht hatte, war ich ja Ministerpräsident und habe ihn empfangen, bekam dann auf dem Flughafen eine Audienz mit ihm, schön hergerichtet, im netten Zimmer mit einer Madonnenstatue und so weiter, wie es sich halt gehört, wenn der Papst kommt. Und was fragt er mich nach Stuttgart 21? Jetzt kann man ja mal davon ausgehen, dass er sich jetzt nicht für unterirdische Bahnhöfe interessiert, sondern für die Frage, warum ein unterirdischer Bahnhof solch einen Konflikt hervorgehabt, der die Stadt und die Gesellschaft gespalten hat bis in die Familien hinein. Das hat ihn interessiert, logischerweise. Und ich denke, das war der Anstoß für diese Politik des Gehörtwerdens und die ist natürlich durch und durch von Hannah Arendt und ihren Begriffen bestimmt.
Wollte ich gerade sagen, also die am Anfang, als sie kamen und angefangen haben, Hannah Arendt zu erwähnen, dachten die Leute noch, ja, das ist ja lustig. Und irgendwann hat man möglicherweise verstanden oder auch nicht, dass die gesamte Politik in einem Kontext mit Hannah Arendt zu verstehen ist und ganz besonders die Politik des Gehörtwerdens.
Man muss ja einfach sehen, sie war ja jetzt nicht die größte Anhängerin der parlamentarischen Demokratie. Das kann man nun wirklich nicht ernsthaft behaupten. Sie hat einen markanten Satz gesagt, in der Wahlkabine, da passt nur einer rein. Und deswegen kann das irgendwie nicht das letzte Wort der Demokratie sein. Man wählt und dann entsteht doch wieder Herrschaft, ja, was ja Demokratie jedenfalls nach ihrer Auffassung nicht ist und auch nicht sein darf. So, und ihre Kritik daran oder ihre kritische Haltung dazu ist, die Bürgerinnen und Bürger müssen auch Zwischenwahlen im öffentlichen Raum an die Politik mitbestimmen und gestalten können. Also das, was wir, die Sozialdemokraten, erfunden haben, die Mitbestimmung, das war bei ihr hochgradig positiv besetzt. Ja? Also dieses Zwischen, dass die Bürgerschaft immer im öffentlichen Raum präsent sein muss und Wirkung auf das politische Geschehen erzielen muss, darum geht es. Ja, und das war die Politik des Gehörtwerdens. Wie schafft man das, das zu machen? Ich habe dann ja eine Zivilrätin dazu bestellt, also eine ehrenamtliche Ministerin, die sich sozusagen professionell damit beschäftigt hat. Wie schafft man auch Formate in einer modernen Gesellschaft, wo man dem Gewicht, Wucht und Wirkung verleihen kann, diesem Engagement der Bürgerinnen und Bürger auch zwischen den Wahlen.
Und was war jetzt die Idee, hinter der sich Baden-Württemberg versammelt hat?
Das war sicher eine dahinter. Davon bin ich jedenfalls persönlich überzeugt. Ja. Nicht? Und ich habe deswegen auch immer versucht, dieses, was hält die moderne Gesellschaft zusammen, hat allerdings schon mein Vorgänger Erwin Teufel einen Kongress dazu gemacht, mit genau dieser Überschrift. Also es ist immer eine Frage, die sich immer wieder stellt und jetzt stellt sich ja in einer ganz virulenten Weise. Und das ist eine Herausforderung. Warum? Ich an eins sagt, der Sinn von Politik ist Freiheit, ihr Ziel ist, die Welt zu verändern und ihre Grundlage ist die Pluralität der Menschen. Also darauf reitet sie ja geradezu rum, auf der Verschiedenheit der Menschen. Ja, sind verschieden und zwar jeder. Und sie betont zum Beispiel, dass in Gruppen die Grünen, die Türken, die Frauen und so weiter, innerhalb dieser Gruppe die Unterschiede viel größer sind als zwischen den Gruppen. Ich bin ja von Haus aus Naturwissenschaftler und das wusste ich nicht. Die Kombinationsmöglichkeiten der menschlichen Chromosomensatzes ist größer, als es Atome im Universum gibt. Das heißt, die ist unendlich. Das heißt, jeder Mensch ist wirklich verschieden. Zur Genetik kommt ja noch einiges dazu, wie Sozialisation und so weiter. Und diese Verschiedenen, die zusammenzubringen hinter einer Idee, nicht, das musste man erstmal hinbekommen, muss erstmal eine haben und dann müssen sich hinter dieser Idee müssen sich welche versammeln, nicht, und dann muss die auch zusammenhalten. Sie sagt ja, sobald die Gruppe sich zerstreut, verschwindet die Macht. Also die auch zusammenzuhalten, nicht? Das ist einfach eine große Aufgabe, die man in der Politik hat, wenn man Macht haben will, in der man etwas Positives gestaltet, sage ich jetzt mal etwas platt.
Ja, muss jetzt so was Unangenehmes kommen, Herr Habeck. Sie hatten ja auch eine Idee. Und zwar war das aus meiner Sicht irgendwie die auf der Höhe irgendwie der Problemlage, Bündnisse zwischen unterschiedlichen, also völlig logisch angesichts einer heterogenen Gesellschaft. Aber nur 11,6% haben sich hinter dieser Idee versammelt und Markus Söder und auch die Union haben das aufs Heftigste torpediert. Und dann haben sie die Idee in einem großen Interview, ich nenne jetzt die Zeitung nicht, für gescheitert erklärt. Aber was ist denn die Alternative zu dieser Idee, die bisher irgendwie nicht mehrheitsfähig zu sein scheint?
Ja, wenn ich das wüsste, würde ich vielleicht eine andere Rolle im Moment in der deutschen Politik haben. Das muss ich einräumen, das habe ich nicht. Das war halt meine Idee und die ist jetzt nicht so unähnlich gewesen von dem, was Winfried Kretschmann gemacht hat. Ich habe das schon immer auch als Parallellauf ein Stück weit verstanden. Hoffentlich macht es Baden-Württemberg besser als der Bund danach. Also es bleibt eine politische Kultur erhalten, wo alle, die sich positiv auf diese Republik und den Gedanken von Republikanismus, der ja hier sozusagen philosophisch gedacht wird, beziehen, miteinander gesprächs- und kommunikationsfähig bleiben. Das hat bei der Bundestagswahl jedenfalls keine ausreichende Mehrheit gefunden, um das kraftvoll weiter artikulieren zu können. Ob sich das später nochmal einstellt oder ob man was anderes finden muss, das weiß ich nicht genau. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Regierung davor, die Ampelregierung, eine Idee hatte. Und vielleicht kann man daraus auch hören, warum wir dann Probleme bekommen haben. Sie war eben nicht als Politik der Gehörtwerden angelegt, sondern es war Fortschritt. Es sollte eine moderne Reformregierung sein, mit einem Arbeitsauftrag, was natürlich notwendigerweise auch Gegenbewegung, Gegendruck ein Stück weit auslöst. Vor allem ist dann aber spätestens mit dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine der Gedanke von Fortschritt, also dem Glauben, es kann besser werden durch Arbeit, nächste Generationen haben es besser, schwer unter Druck geraten. Also Zukunft war auf einmal kein Wort mehr, das eine Perspektive gezeigt hat, sondern alle hatten Angst vor der Zukunft. Und dann kam einfach trivialerweise was hinzu, es fehlt an Geld. Aus verschiedenen Gründen. Aber ganz am Ende, also man kann am Ende Politik und Philosophie nicht gleichsetzen, sondern das eine muss sich halt in der Wirklichkeit beweisen. Und ja, das heißt, am Ende müssen Projekte ausfinanziert werden. Und wenn ein Krieg da ist und es fehlt an Gas und die Unternehmen müssen gerettet werden und die Bundeswehr braucht Geld, mehr Geld, und die Ukraine braucht mehr Geld und es kommen 2 Millionen Flüchtlinge, dann kostet das halt Geld. Das kannst du nicht mit Worten heilen. Und wir sind an 7 Milliarden gescheitert am Ende. Wir haben es nicht zusammengekriegt. Und davor, weil wir das Geld einfach nicht hatten, haben wir dauernd so Excel-Tabellen studiert. Sie erinnern sich an die Agrardiesel-Debatte. Nur um es nochmal zu sagen, der Streitwert, also der ganze Wohai ging um 450 Millionen Euro über 3 Jahre. Also die halbe Republik ist in Aufruhr geraten wegen 175 Millionen Euro. Die jetzige Bundesregierung hat auf einen Schlag 1 Billion, also auch über ein paar Jahre, zur Verfügung bekommen. Und scheint nicht hinzukommen. Dann kann ich nur sagen, die Probleme hätte ich gerne gehabt. Aber am Ende hält die Idee nicht durch. Ja? Also da biege ich jetzt aber ab, da sollen kluge Beobachter des Zeitgeschehens ihre Kolumnen drüber schreiben. Ich finde, es gibt noch einen Gegenschuss zu dem Macht entsteht durch Teilhabe oder Macht ist zwischen Menschen. Und zwar sagt Hannah Arendt, dass totalitäre Regime durch Vereinsamung entstehen. Also die Grundspur dessen, dass Menschen sich totalitär vereinnahmen lassen, ist bei Arendt, und sie ist jetzt eben keine Ökonomin und keine Soziologin, also sie sagt damit wahrscheinlich nicht, dass es nicht auch ökonomische und soziologische Gründe hat, aber es ist die Einsamkeitserfahrung. Und Einsamkeitserfahrung übersetze ich jetzt mal als eben nicht Teil eines Gesprächszusammenhalts sein, nicht in irgendeiner Form Selbstwirksamkeit oder Gruppenzugehörigkeit zu erfahren. Und dann ist man verführt, in Deutschland dann faschistische Regime, und ob wir so weit weg sind in anderen Teilen der Welt, wird man diskutieren müssen, jedenfalls autoritäre Regime zu wählen. Wahrscheinlich, weil dann die Gewalt oder jedenfalls die Gewalt in der Sprache einem das Gefühl gibt, doch irgendwie dabei zu sein, weil Macht, eigene Macht nicht mehr stattfindet. Und wenn wir loben, dass Hannah Arendt die Macht, wie Winfried Kretschmann es vorgestellt hat, so klug denkt, dann sollten wir vielleicht auch sehen, dass da ein ganz, ganz starker Gedanke dahinter ist, der vielleicht erklären kann, warum Menschen auch einfach abdriften. Und zwar unterschiedlicher Gehaltsstrukturen im Norden, im Süden, in den alten europäischen Ländern, in den neuen europäischen Ländern, jenseits des Atlantiks, überall. Und vielleicht ist es das Gefühl, nicht teilzuhaben, also eine Einsamkeitserfahrung zu erleben. Jedenfalls lohnt es, darüber nachzudenken, meine ich.
Sie haben, lieber Herr Kretschmann, im Kontext von Arendts Machttheorie auch den Satz geschrieben, Demokratie braucht Autorität. Also was meinen Sie damit und worin besteht Ihre persönliche Autorität?
Autorität besteht im Überzeugen können. Das Interessante an Hannah Arendt ist ja, dass sie sich als völlig unterschiedlichen Philosophen mal abarbeitet. Jetzt nehmen wir mal Plato. Plato hat damit gehadert, über das, was griechisch Doxa heißt, einfach eine Meinung. Dass Meinungen sozusagen die Angelegenheiten der Menschen beherrschen. Das Meinung, nicht? Und er hat nicht, und das hängt jetzt mit dem ganzen Prozess, mit dem Sokrates und vielem zusammen, nicht, dass der Sokrates hingerichtet wurde, obwohl die Athener eigentlich schon wussten, dass sie dem Unrecht tun. Ja? Und dass da bei ihm, das beschreibt sie, die Verzweiflung entstanden ist mit diesen Meinungen, ja? Diesen volatilen Meinungen, ja? Die so schwankend sind, die ja. Und deswegen hatte er ja die Idee, wie der Philosoph soll jetzt regieren, er soll sozusagen die unverbrüchlichen Weisheiten, die eben nicht die Weisheiten der menschlichen Angelegenheiten sind, sondern über denen liegen, die sollte machen. Deswegen musste man sozusagen erstmal Mathe lernen, bevor man in Plato Eintritt hatte. Da hat er sich sozusagen verlaufen darin. Und das ist das große Prekäre. Also sie sagt an anderer Stelle, wenn es in den menschlichen Angelegenheiten kann es keine absoluten Wahrheiten geben, denn wenn es sie gäbe, müssten wir gar nicht mehr miteinander Gespräche führen. Ja? Das heißt, in den menschlichen Angelegenheiten gibt es keine absoluten Wahrheiten und deswegen ist das Ringen um eine Meinung eigentlich ein ausschließlich diskursiver Prozess. Also Meinungen zu bilden aufgrund von Tatsachen, das ist allerdings wichtig. Es ist das eigentliche Agieren des Politischen. Nicht das übernimmt sie von Platon, nicht das Dialegestei. Also daher kommt der Dialog, das heißt eine Angelegenheit durchsprechen. Dia heißt durch. Und das heißt etwas gemeinsam erörtern. Nicht, und das ist sozusagen der Kern des Politischen, nicht dieses zwischen den Menschen, eben im gemeinsamen Gespräch und dann aus dem Gespräch entsteht das gemeinsame Handeln, das ist der Kern. Aber sie hat eben auch gesehen, das ist der Kern der Freiheit, ihres Freiheitsbegriffs, sie hat aber auch gesehen, es hat ist risikobehaftet. Ja? Wenn Meinungen an Macht gewinnen, die jetzt die Freiheit ausschalten wollen, ja, und das hat sie ja erlebt, nicht, dann ist es ein prekäres Projekt. Ja? Also die Freiheit ist notwendig, aber sie ist auch prekär. Nicht? Und sie erläutert ja nochmal, warum ist eigentlich eine Demokratie besser mit diesen Freiheiten, jetzt ein gut ausgesuchter Führer. Nicht das, die Figur gab es ja immer wieder in der Geschichte. Ein weiser Führer und Herrscher, der das Volk mit Vernunft irgendwie führt. Und da arbeitet sie immer dieses Prekäre heraus und das ist es auch. Nicht, weil wir wissen, dass ist gerade das, die Demokratie ist an der Stelle verletzlich, dass Demagogen einfach sozusagen Meinung und Nachfolge für diese Meinung erzeugen können, die höchst gefährlich sind, auf Irre und Abwege führen und Schlimmeres. Ja, also das muss man einfach nochmal sehen. Ich muss aber nochmal was korrigieren. Ich habe gesagt, sofern jemand eine Idee hat, das ist natürlich übliche Polemik von Politikern. In Wirklichkeit ist das Fantastische, jeder Mensch kann eine Idee haben. Weil er einzigartig ist, kann er etwas denken, was noch nie vor ihm jemand gedacht hat, etwas sagen, was noch nie vor ihm jemand gesagt hat, und etwas tun, was noch nie jemand von ihm getan hat. Und dadurch, das ist ja jetzt ihre eigentlich große Kreativität-Idee. Sie ist halt fest im Griechentum verankert und über Heidegger hat ja der Robert das schon erläutert. Aber sie setzt dem und auch der Geworfenheit vom Heidegger was entgegen, das ist Natalität. Nämlich das, ich sag mal sehr schön, das Wunderbarste an den Oratorien ist der Satz, an den Weihnachtsoratorien, uns ist ein Kind geboren. Und jetzt kommt das Entscheidende, da das Kind verschieden ist, so sein wird nicht vor ihm und nach ihm keins ist, kann es einen Anfang setzen. Es kann einen Anfang, einen Beginn für etwas Neues setzen. Und das ist die eigentliche Potenz des Menschen, sozusagen sein göttlicher Funke, weil er kreativ ist. Und wenn er sich mit anderen zusammenschließt, kann er sogar Wunder erwarten. Und sie sagt ja, wenn nicht von der Politik, darf man Wunder erwarten. Das heißt, damit meint sie, dass das Unvorhergesehene, das Unberechnete, das Unprognostizierte, das Unerwartete, dass das geschieht. Dafür haben wir markante Beispiele. Die SED, die hat ja 100.000 offizielle und, glaube ich, nochmal 200.000 inoffizielle Spitzel gehabt. Aber dass Menschen mit Kerzen aus einer Kirche kommen und dass daraus mit Wucht eine Bewegung entsteht, das hatten sie einfach nicht auf dem Film. Und dann ist das Unerwartete geschehen, nämlich der Fall der Mauer, was, glaube ich, kein Mensch in der Geschwindigkeit einfach erwartet hätte. Und darum ist es jetzt nicht einfach nur so eine schöne Phrase von der Hannah Arendt, sondern das meint sie ganz ernst, nicht? Und sie knüpfte an den Kirchenvater Augustinus an, der gesagt hat, ut initium esset homo creatus ist. Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen. Das ist sozusagen Anknüpfungspunkt, wo sie dann ihre große Vision, will ich mal sagen, entwickelt. Die Menschen können jederzeit was Neues beginnen, was noch nie dagewesen ist, und damit Welt verändern und völlig unerwartete Dinge hinbekommen.
Darf ich was sagen?
Ja, bitte.
Ja, würde gerne eine kurze und eine längere Anmerkung machen. Wenn man sich fragt, warum Winfried Kretschmann mehrfach wiedergewählt wurde, vielleicht wegen solchen Ausführungen. Ich meine, wo gibt es denn sowas? Ein Minister, ein Politiker, der denkt... Der denkt, und das ist, glaube ich, das fragte ja der Herausgabe am Anfang, was haben Philosophie und Politik miteinander zu tun? Man kann einerseits sagen, völlig gegensätzliche Welten, aber man darf schon versuchen, den Kompass immer mal wieder zu eichen. Also, und ich glaube, Winfried, jetzt sagen wir mit der Perspektive, dass du auch mal irgendwann was anderes machst, das war es schon, man wusste schon immer, dass du unbestechlich bist und unkorrumpierbar, weil du die Sachen durchdacht hast, und zwar aus der Wurzel raus. Von unten her bist du und danach gehandelt hast, und das ist nicht so häufig. Ja? Also es gibt kaum, mir fällt eigentlich gar niemand mehr ein, der so an die Sachen rangeht. Und weil das so ist, nutze ich jetzt mal ganz kurz, ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen eine philosophische Herleitung von Politik heute Abend, deswegen springe ich einmal ganz kurz zurück, und wenn Sie das alles schon wissen, dann müssen Sie nachher vorspulen, aber ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, um sozusagen diesen zur Wurzel gehen in der Beziehung zwischen diesen beiden Denkern, Heidegger und Arendt, nochmal ganz kurz zu skizzieren, weil es wichtig ist, seinen eigenen Kompass und seinen gesellschaftlichen Kompass immer wieder sozusagen zu eichen. Und Sie unterbrechen mich, wenn es 2 Minuten. Ja, ich habe ja schon gesagt, Heidegger war Phänomenologe, also von den Phänomenen aus. Und das erste Phänomen, das er betrachtet hat, ist das Sein. Wir sind da. Und dann hat er sich gefragt, also Sein ist sozusagen gleich Leben oder ein menschliches Leben. Und was machen wir mit dem Leben? Und was ist der Sinn von unserem Dasein, also das Phänomen des Lebens? Und er hat das weiter durchdacht in langen, 100-seitigen Abhandlungen. Und wo ist er geendet? Der Sinn des Lebens beweist sich im Tod. Und im Tod sind wir einsam, denn aller unser Leben hat eins gemeinsam, wir müssen alle sterben. Und dann sind wir alleine und schauen in den Abgrund. Und diese Einsamkeitserfahrung, die wir haben, weil wir wissen, dass wir sterben müssen, die prägt unser gesamtes Sein oder sollte unser gesamtes Sein prägen zu einem eigentlichen Leben. Mach einen Unterschied, und dieser Unterschied ist aber alleine. Es ist ein Heroismus, es ist ein Solipsismus, und der ist tendenziell verführbar durch den Übermenschen, den starken Menschen. Ja? Weil du sozusagen alleine den Unterschied machen musst, musst du was ganz Besonderes sein und du musst besonderer sein als alle anderen. Und dann hört man schon, das ist nicht der Gedanke von Solidarität, es ist nicht der Gedanke von Gespräch, es ist nicht der Gedanke von Gemeinsamkeit. Aber das ist die Gedankenfigur sozusagen vom das Sein zum Tode, das Sein in der Zeit, so heißt ja sein Hauptwerk, oder das frühe Hauptwerk Sein und Zeit. Von da aus entwirft er dann alles andere. Und ich meine, da gibt es einen großen Philosophenstreit darüber, ist dieses Denken prinzipiell dem Autoritären, vielleicht dem Faschismus zugeneigt? Ist das quasi eingeschrieben, dieses Denken? Oder gibt es diese Tendenz da? Ich neige dazu, ja zu sagen, andere verneinen das. So, und Hannah Arendt, und das kann man sich merken, und das ist so bezaubernd und eben ein politischer Kompass, sagt, und das hat Winfried Kretschmann gerade gesagt, ja, wir müssen zwar alle sterben, aber davor war ja was anderes. Wir werden alle geboren. Wir müssen ja gar nicht vom Ende her denken und in der Einsamkeit, sondern wir können ja auch an den Anfang zurückgeben. Das ist die Natalität, das Geborenwerden. Und mit jeder Geburt fängt alles von vorne an. Und es ist unbeschrieben. Jeder neue Mensch auf der Welt kann alles werden, hat alle Möglichkeiten, hat eine unendliche Individualität, weil sich die Chromosomen so anordnen, dann wirkt die Gesellschaft auf sie ein. Aber nichts mit verflucht zur Einsamkeit und Übermensch, sondern wir werden geboren aus Liebe heraus, erstmal der physischen Liebe natürlich, aber im besten Fall auch eine Form von Hoffnung oder Geborgenheit oder Zukunftsoptimismus. Und daraus entspringt sich alles Weitere. Also der Glaube daran, dass Menschen einen Unterschied machen können, dass Menschen geboren werden, um einen Unterschied zu machen, und zwar in einer Gemeinschaft, denn sie werden ja nicht alleine gezeugt. Dazu braucht es mindestens zwei. Und wenn es gut läuft, werden sie dann in der Sozialisierung durch mehr Menschen, die um sie herum sind, zu Bürgern. So, also völliger Gegenentwurf und quasi Heidegger ad absurdum geführt. Und jetzt zurück zur Politik. Man darf schon in Zeiten, wo man nicht mehr genau weiter weiß, versuchen, auf solche Punkte zurückzukommen, um zu sagen, soll ich jetzt alleine durchziehen oder soll ich versuchen, eine Politik zu machen, wo sich Gruppen finden, wo man zusammenbleibt. Ja, also jetzt konkret, ich glaube, das ist eine Frage, die sich jetzt viele stellen, wo lauter, wie soll ich das jetzt nicht plattdeutsch sagen, jetzt hätte ich fast Arschlöcher gesagt, wo lauter Leute, die man eigentlich nicht haben will, erfolgreich sind, sollen wir genauso sein. Sollen wir genauso agieren, weil das ja scheinbar erfolgreich ist. Also lügen, polemisch sein, andere diskreditieren, denn es scheint ja erfolgreich zu sein. In verschiedenen Ländern, in Europa und außerhalb von Europas. Und das ist eine rein politische Frage, eine taktische Frage. Politiker wollen wiedergewählt werden, sie wollen gute Wahlergebnisse haben. Also gibt es immer die Verführung zu sagen, das ist erfolgreich, also machen wir es auch so. Die schreien, wir schreien. Die nutzen X, gehen wir auch auf X. Die machen beleidigende Videos oder weiß ich nicht was, Essvideos oder so, scheint erfolgreich zu sein. Jetzt essen wir auch nur noch und filmen das. Ich weiß gar nicht, ob Winfried Kretschmann einen Instagram-Account hat. Jedenfalls bist du nicht berühmt dafür, zu tanzen oder zu singen oder Sachen zu machen. Und du bist auch nicht berühmt dafür, andere Leute fertig zu machen und auszurasten. Und ich glaube, an solcher Stelle macht Philosophie oder zumindest der Versuch, mal nachzudenken, bevor man redet, doch einen Unterschied und rückzugehen auf das, was man eigentlich sein will.
Da würde ich jetzt aber doch gerne, lieber Herr Habeck, auch mal zwei Anmerkungen noch machen. Das eine ist zu der Behauptung, dass jeder Mensch völlig neu geboren würde und alle Möglichkeiten habe. Stellen Sie sich mal vor, beide Eltern sind Grünmitglieder. Das ist eine Prägung, der wird man nur ganz schwer entkommen.
Und das ist nur ein Beispiel. Andersrum, also jedenfalls.
Das ist nur ein Beispiel.
Meine Eltern waren keine Grünmitglieder und viele Leute machen so zwischen 14 und 21 das Gegenteil von dem, was die Eltern cool finden. Muss jetzt nicht zwingend so sein, aber man hat jedenfalls keine Verpflichtung, den Eltern hinterher zu trotten. Wenn man sie trotzdem liebt, ist doch super, aber meistens ist es doch umgekehrt, dass man quasi trotzig aufbegehrt und zu sagen, ich lasse mir von euch noch gar nicht sagen, was ich zu sein habe, so jedenfalls in meiner Vita. Also.
Gut, zweite Anmerkung, weil Sie so eine Eloge gehalten haben auf den philosophischen Politiker. Natürlich zitiert Winfried Kretschmann Platon, Sokrates und Hannah Arendt, aber der Rainer Ruf hat in der Stuttgarter Zeitung darauf hingewiesen, eben auch Wolfgang Schäuble und auch heute Abend Erwin Teufel. Und das ist wahrscheinlich sozusagen die Sache, die einen breit philosophisch aufstellt, wenn man das irgendwie drauf hat. Meine Vermutung.
Da habe ich jetzt keinen Widerspruch. Ja.
Möchten Sie was sagen, Herr Kretschmer?
Also, niemand macht Politik ohne Philosophie. Das halte ich für ein Märchen. Jeder hat seine Philosophie. Okay. Ja, egal, ob er jetzt sich spezifisch auf irgendeinen Philosophen bezieht. Man sagt ja selbst bei einem Unternehmen, der hat eine Unternehmensphilosophie. Also jeder geht doch mit einer bestimmten Anschauung von Welt in Politik. Also insofern, ich meine, ich habe das schon gemerkt, dass sich jetzt da viele immer mokieren, dass ich öfters Philosophen zitiere. Ja gut, ich meine, dazu waren die auch eigentlich da. Ich meine, wenn die luzidesten Geister der Menschheit jetzt irgendwie nur da sind, um Zitate für Sonntagsreden zu halten, ich meine, ich glaube nicht, dass sie dafür ihre Denkarbeit gemacht haben. Also wird das jeder. Zum Beispiel, gestern habe ich mit dem Kollegen Haseloff sein Büchlein vorgestellt. Für ihn war eine prägende Figur, der heißt Josef Pieper. Philosoph der Anfangsrepublik, den kannte ich gar nicht. Ja, habe den Namen schon mal gehört, habe mich nie mit dem beschäftigt. Also wenn man da ein bisschen nachbohrt, hat jeder auch einen Mentor. Ja? Und seien es nur, was weiß ich, irgendwelche Weisheiten, die die Eltern zitieren. Also ich weiß, in meiner Kindheit hat Pädagogik sehr viel mit Sprichwörtern zu tun gehabt. Alle Eltern haben ihren Kindern Sprichwörter gesagt. Die hatten, es war wie eine Autorität. Nicht das sozusagen Zwecklyrik. Ja. Geschenkt ist Geschenk und wiederholen ist gestohlen, ist Zwecklyrik. Ja. Das heißt, der Reim hat eine Autorität. Damit beschäftigt sich schon ein Kind mit Philosophie. Ja? Nicht, dass man nicht stiehlt, ist ja irgendwie, gehört ja zum Bestand der Menschheit als moralische Grundgröße. Also insofern, ohne das geht es gar nicht. Ja? Insofern braucht man sich darüber nicht zu mokieren und kein Politiker muss sich speziell auf irgendeinen Philosophen berufen. Ich will aber nochmal sagen, ich bin jetzt natürlich ein Politiker mit so einem Amt erstmal ein ganz gewöhnlicher Politiker. Und politisch erfolgreich zu sein, da muss man schon mit Geländer denken. Das habe ich auch in dem Buch geschrieben. Ich meine, sonst scheiterst du sehr schnell. Also ich meine, ohne ein Mindestmaß an Taktik. Strategie kann man doch nicht politisch erfolgreich sein. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Und wenn man als Wahrheitsapostel durch die Gegend rennt, wird man keine Wahlen gewinnen. Also ich meine, ich kann ja auch mal, wenn ich die grünen Argumente vortrage, der CDU überlassen, dass sie deren Schwachpunkte benennt. Das muss ich ja nicht immer schon selber machen. Ja. Also das will ich einfach damit sagen, das ist schon was anderes. Im realen politischen Leben ist das eine große Inspiration. Bei mir war es sicher mehr wie eine Mentorin. Aber niemand kommt ohne sowas aus. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Das macht auch gar keinen Sinn. Wenn man es aber macht, auch das ist nicht unverbreitet gewesen. So ein Überpragmatismus, dann unterläuft man die Gefahr, dass man nur das bewirkt, was ohne einem selber auch geschehe. Nicht? Dann ist man eigentlich, dann macht man etwas, was durch außen Akte in der Wirtschaft oder wo auch immer ist, dann vollzieht man die Gestaltung anderer nach und gestaltet nicht wirklich selber. Das möchte ich auch nicht denunzieren, auch so kann man über die Runden kommen. Aber ich will mal so sagen, mir war das wichtig. Und wenn ich eine Idee hatte, weil Sie danach gefragt haben, das kann ich ganz eindeutig beantworten, Natur als Politik. Schon in der 68er-Bewegung auf unserem Fachschaftsblättchen waren Hirschkäfer. Das ist ja mal für eine linksradikale Bewegung doch ziemlich ungewöhnlich.
Jetzt haben Sie das angesprochen, Denken mit Geländer. Hannah Arendt fordert auf, das wissen Sie, zu denken ohne Geländer. Jetzt ist ja die entscheidende Frage, wie kann man als Politiker, Herr Habeck, ohne Geländer denken und nachher das Geländer mit einziehen und trotzdem einen Unterschied machen und eben nicht nur dazu beitragen, dass das rauskommt, was eh rausgekommen wäre.
Puh, also die Hannah Arendt-Exegese muss Winfried Kretschmann beantworten und ich glaube, das ist jetzt eher eine Metapher. Also das Geländerriege bei Hannah Arendt ist, glaube ich, jetzt nicht Kern ihrer Philosophie. Soll wahrscheinlich heißen, keine Schablonen zu haben, keine Scheuklappen, einfach nach vorne, also sich nicht begrenzen zu lassen. Aber natürlich muss man entlang von Logiken oder von Strukturen auch philosophisch argumentieren oder sich dann mit den Phänomenen beschäftigen. So ist es, glaube ich, nicht gemeint, sondern vielleicht radikal in einem guten Sinne. Also so würde ich es sagen. Vielleicht kann man sagen, dass Hannah Arendt vielleicht sogar mehrfach falsch gelegen hat, aber die Gedanken darüber, das muss Winfried gleich nochmal richtig einordnen, aber sie ist ja vielleicht berühmt dafür geworden über das Buch Eichmann in Jerusalem, also den Bericht, den sie geschrieben hat für The New Yorker über den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Und der hatte den Untertitel ein Bericht über die Banalität des Bösen und es gab einen riesen Aufschrei darüber, dass sie den Holocaust relativiert, dass sie das Tiefe da drin nicht sieht. Und vielleicht stimmt es sogar, so jedenfalls die neueren Forschungen, dass Eichmann da was vorgespielt hat und so ein naiver Bürokrat sein wollte. Und in Wahrheit war der ein harter Antisemit und war nicht nur Erfüllungsbehilfe der Bürokratie, sondern selbst war er wirklich nicht nur Mitläufer und Verwaltungsopfer sozusagen, sondern wirklich Täter. Und trotzdem ist die Beobachtung, und das ist das Denken ohne Geländer, dass das Böse sich manchmal ausbreitet durch, sie sagt, wie ein Pilz auf der Oberfläche. Nicht sozusagen, weil Menschen prinzipiell böse sind, also alle stehen morgens auf und sagen, wie kann ich heute mal möglichst viel Schaden in der Welt anrichten, sondern es passiert einfach so durch nicht standhalten, nicht kritischem Hinterfragen. Ein radikaler Gedanke, ein Gedanke ohne Geländer, weil man irgendwie glaubt, auch als Politiker, permanent gibt es moralische Fragen zu beantworten und jeder Bundeskanzler, Minister, Ministerpräsident steht morgens auf und überprüft sich, was ist gut und was ist böse. Und obwohl das vielleicht falsch war in der Zuschreibung zu Eichmann, was ich nicht genau weiß, ich kann nur so ein bisschen, oder habe mir in Vorbereitung den Diskurs angeschaut, ist der Gedanke, dass das Böse oberflächlich ist und nur das Gute Tiefe hat, ein radikaler Gedanke ohne Geländer. Wirklich, wirklich stark, weil es ja bedeutet im Klartext, dass die bösen Dinge quasi manchmal ohne tiefere Ursache passieren. Und da muss man dazu sagen, dass Hannah Arendt, weil sie ja immer sagt, dass die Freiheit zwischen den Menschen stattfindet, uns nicht aus der Verantwortung entlässt. Das ist sozusagen die Konsequenz aus diesem Eichmann-Urteil. Wenn man belogen wird, dann will man belogen werden, sagt sie. Ja, es ist eine aktive, und das muss man jetzt in diesen Zeiten auch nochmal aussprechen, eine aktive, aggressive Entscheidung, sich nicht mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, belogen werden zu wollen. Man kann sich auch immer überprüfen und dagegen anreden. Und das führt das Geländer wieder in die Politik ein. Also wenn das Denken ohne Geländer dass sich vorwagen ist und zuzulassen, dass das Böse vielleicht gar nicht intentional bei jedem böse ist, dann ist das wieder Einführen des Geländers, dass uns das nicht von der Verantwortung entbindet, uns selbst zu überprüfen, wo unsere moralischen Geländer sind. Und wer das nicht tut, kann sich nicht darauf berufen, dass alle anderen es eben auch tun. Er oder sie hat trotzdem die Entscheidung getroffen, der Lüge zu glauben. Und es ist eine aktive Entscheidung, so Arendt. Das ist dann wieder das Geländer in der Politik.
Bitte. Ich habe den Essay von Hannah Arendt, Lüge und Wahrheit in der Politik, gerade nochmal durchgeackert, weil eine Zeitung mich interviewen wollte oder über Lüge in der Politik. Kann Ihnen das nur empfehlen, diesen Essay mal zu lesen. Wenn man das liest, merkt man, dass das höchst verschlungen ist mit der Lüge in der Politik. Und ich glaube, wo sie eine absolute Gefahr sieht, ist die organisierte Lüge. Ja, wenn die Lüge organisiert wird. Andererseits sagt sie, dass wir lügen können, ist das sicherste Datum dafür, dass wir freie Menschen sind. Ja? Und dann sagt sie, wenn wir immer nur Tatsachen, das, was geschieht und was ist, erzählen würde, das ist noch gar kein politisches Handeln. Dagegen Lügen ist schon Handeln. Und sie sagt, wenn wir immer sozusagen nur die Tatsachen kolportieren würden, also das, was da ist und was wir alle sehen, und dann würden die Leute wahrscheinlich eher sagen, naja, kann man nichts machen, so ist es halt. Was man beschwärmen oft gerne sagen, so ist es halt. So. So, und dann arbeitet sie das sozusagen durch und kommen Sätze wie am Anfang sagt sie, habe ich aber schon gesagt, absolute Wahrheit kann es in den menschlichen Angelegenheiten nicht geben. Und das Ganze endet aber am Schluss, dass sie sagt, am Ende ist die Wahrheit der Boden, auf dem wir stehen, und der Himmel, der sich über uns wölbt. Und wenn das durcheinander gerät, also das, nicht das gerät ja heute wieder durcheinander, aus Meinung werden Fakten und aus Fakten macht man Meinungen. Wenn das geschieht, da ist es dramatisch, was sie sagt. Das ist nicht nur der Untergang der Demokratie, sondern verschwindet zum Schluss Wirklichkeit. Also wenn man sozusagen systematisch lügt, also sagen wir, ein orwellscher Staat, dann wissen wir nicht mehr, was Wirklichkeit ist. Und darum kann es auf Dauer überhaupt nicht gelingen. Und deswegen hat Kant gesagt, selbst eine Gesellschaft von Teufeln hätte ein Lügenverbot. Denn wenn die Lüge sozusagen zum Standard wird, dann ist ja die Alternative nicht, dass das Gelogene wahr ist, sondern geht alles durcheinander. Zum Schluss weiß man nicht mehr überhaupt, was ist. Und darum ist es gar nicht durchhaltbar bei der Komplexität der Welt. Und das hat sie gesagt mit der Erfahrung der Nazi-Diktatur oder Stalin, nicht? Als der Trotzki in Ungnade gefallen ist, wurde er einfach wegretuschiert aus den Fotos. Der war nicht mehr da. Und heute, wenn wir denken, dass Bilder, ob die echt sind, am Ende nur noch Spezialisten entscheiden können, dann sehen wir, dass die Instrumente heute so sind, dass die Gefahr noch mal viel größer ist, was man damit machen kann, nicht? Und dieses, wenn es um die Tatsachenwahrheiten geht, sie meint da vor allem geschichtliche Wahrheiten, wenn man also es schafft, dass der Trotzki, dass es den gar nicht gab, muss natürlich alle Bücher neu auflegen und so weiter und so fort. Das dürfte heute alles ein bisschen schwierig sein, das aus der Welt zu merzen. Aber trotzdem die organisierte Lüge oder wenn ein Klima entsteht, dass man einfach lügen kann, ohne dass das sanktioniert wird, dann geht es schon ans Eingemachte nicht. Und das ist, glaube ich, eine Dramatik, wo wir nochmal sehen, wie aktuell sie einfach heute auch ist.
Jetzt haben wir ein aktuelles Riesenproblem, zu dem weder die alten Griechen noch die aktuelle CDU etwas Kluges zu sagen haben, und das ist die Erderhitzung. Und sie benennen das, Zitat, politische Dilemma unserer Zeit, nämlich dass die physikalische Realität der Erderhitzung uns zu schnellem und radikalen Handeln zwänge, aber dass die gesellschaftliche Realität das nicht hergibt. Und jetzt versuchen sie, Merkel mit Arendt weiterzudenken. Merkel sagt, Politik ist das, was möglich ist. Und sie wollen mit Arendt den Raum des Möglichen erweitern. Wie?
Geht das? Also erstmal finde ich, weil Sie darauf hinweisen, mit dem Klimawandel ist mal interessant, dass der Trump deswegen nicht groß kritisiert wird. Also, dass er eigentlich ein Klimaleugner ist, ist gar kein Thema. Obwohl es da höchst prekär ist, weil da ja einer an die Tatsachen geht und an die Wissenschaft, die uns ja heute im Kern Tatsachenwahrheiten aufbereitet. Also das muss man erst mal sehen. Das wundert mich, ja. Letztens hat der Oberbürgermeister Palmer mit dem AfDler geredet, da habe ich ihn hinterher gefragt, hast du den auch beim Klimawandel gepackt? Hat er gesagt, nee, das ist bei denen seinen Anhängern schon durch, das nützt nichts. Das halte ich für gefährlich. Also wir gerade da, nur weil der Klimawandel jetzt gerade nicht so en vogue ist in der Bevölkerung, darauf verzichten, darauf zu bestehen, dass einer dazu was sagt. Das halte ich wirklich für ein Problem. Also ich will damit sagen, das ist wichtig. Andererseits sagt die Hannah Arendt was sehr Schönes über die Tatsachen. Sie haben für das politische Handeln etwas Despotisches. Ja? Sind einfach da und du kannst nicht an dem vorbei. Und da ist doch die Verführung zu sagen, naja, das ist halt eine Meinung und ich habe eine andere, die ist doch einfach groß. Nicht? Weil zu viel Tatsachen, Wahrheiten, wenn die dich umgeben, was willst du dann am Ende noch machen? Also muss man einfach das auch ein bisschen verstehen. Nicht? Und wir haben das dann gemerkt, es geht irgendwann den Leuten auf den Zeiger. Die wollen das auch nicht mehr hören und schon gar nicht, wenn daraus was folgt, nämlich für sie.
Also, ich weiß nicht, was du meinst.
und daran sieht man, das bedarf nun unserer Ideen und unserer Kreativität in der Politik, zu gucken, wie kriegen wir die doch dahin, letztlich dahin, dass wir ihnen sagen können, wir sind ein kreatives Geschlecht, wir haben tolle Ideen, geht mal in die Start-up-Szene, da merkt ihr das, das kriegen wir hin. Das Wunder wird geschehen. Ja? Und nicht, weil wir es vorhersagen können, sondern weil wir wissen, dass die Kreativität, wenn wir ihr nur den Raum lassen, das hinbekommen wird. Ich denke, Sie mal ein Smartphone, das gab es 15 Jahre noch gar nicht. Heute würde die Welt ja zusammenbrechen, wenn das verschwinden wäre. Also das heißt, ist was eingetaucht in die menschliche Gesellschaft in milliardenfacher Verwendung, das heute irgendwie selbstverständlich diese Welt verändert hat, wie auch immer, oder künstliche Intelligenz. Ja? Also ich will einfach damit sagen, dass immer Dinge geschehen, die einfach Dynamik erzeugen, Zuversicht letztlich. Und letztlich, woher soll Zuversicht entstehen, wenn nicht aus neuen Dingen? Und natürlich aus Tradition, die wir haben. Nicht, dass wir zum Beispiel, oder wenigstens viele von uns, an Gott glauben. Das ist sozusagen etwas, das wir haben und dann kommt das Neue dazu, nicht? Und der Witz dabei ist, Gott hat den Menschen erschaffen, darum ist er frei und gleich und jeder ist gleich viel wert, hat also die gleiche Würde. Aber alle sind verschieden, das ist unser Job. Nicht anzuerkennen, dass jeder Mensch dieselbe Würde hat, das finden wir sozusagen vor. Ja, in der Religion, der Philosophie, wo auch immer im Denken. Aber die Verschiedenen zu gemeinsamen Handeln zu bewegen in unserem Sinne, ist unser Job.
Ich muss nochmal nachhaken, bin ja... Ich bin ja in der Aber-Rolle und muss dann sagen, aber was Sie über Donald Trump gesagt haben, dass er Klima leugnet, ist ja nicht irgendwie das Problem jetzt, sondern das Problem ist, dass es offenbar zu wenig Leute kratzt. Und jetzt würde ich ja als naiver Mensch einfach sagen, die Idee, die planetarischen Grundlagen für das Leben von Menschen zu bewahren, ist doch etwas, hinter der sich eine Mehrheit irgendwie global versammeln müsste. Aber das ist nicht der Fall. Warum nicht?
Es passiert aber trotzdem. Also Sie haben mich ganz am Anfang gefragt, was ich gerade mache. Und ich habe grob angedeutet, dass ich jetzt nicht so viel von innen aus Deutschland mir die Welt anschaue, sondern quasi mit Experten, Politikern, Analysten und so weiter aus verschiedenen anderen Regionen rede. So, und wenn man sich anschaut, was in der Welt los ist, und die Klimafrage lasse ich mal kurz draus, ist die Frage anders zu stellen. Hält Deutschland Schritt mit der wirklich rasanten Entwicklung von Ausbau von erneuerbaren Energien, der Elektrifizierung und den Techniken, oder tut es das nicht? Das ist die entscheidende Frage. Selbst in den USA wird es in den nächsten Jahren einen rasanten Zubau geben, Donald Trump hin oder her, weil die ihre Energiebedarfe, die elektrischen Energiebedarfe für die Rechenzentren und AI dramatisch hochsetzen. Wie man in Deutschland auf die Idee kommen kann, nicht Teil dieser Bewegung sein zu wollen, also nicht zu elektrifizieren, das heißt ja im Kern auch keine AI-Techniken, keine Rechenzentren zu haben, das verstehe ich gar nicht. Das heißt, also natürlich wird unser ChatGPT auch antworten, wenn der Server in Saudi-Arabien steht oder irgendwo anders. Aber wollen wir das? Also bei der Welt, in der wir leben? Also es wird in den USA, weil es dauert eben 20 Jahre, ein Atomkraftwerk zu bauen und es dauert und die Gasturbinen sind ausgebucht über die nächsten Jahre. Es wird in den nächsten Jahren in den USA, Trump hin oder her, einen rasanten Aufbau von erneuerbaren Energien geben, die über den Tag ordentlich Wind und Sonnenstrom produzieren und über die Nacht speichern und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Das passiert. Ich lese die Studien, ich rede mit den Leuten da drüben. China hat sich längst entschieden, das wissen inzwischen, glaube ich, alle, dass sie nicht nur die Solarpaneele dominieren, sondern inzwischen die E-Mobilität komplett nach oben ziehen. Xi Jinping ist mir nicht als Klimaschützer begegnet. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er keine ausgeprägte Meinung dazu, nehme ich an. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht genau. Aber die wollen nicht abhängig sein von den fossilen Importen und zwar auch nicht von den russischen Exporten. Man sieht immer diese Riesenparaden zwischen den Russen und den Chinesen da. Das Verhältnis zwischen Russland und China ist viel, 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 viel komplizierter. Und Europa, das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, als von der Leyen mit Trump den Deal von zusätzlich 250 Milliarden Euro für fossile Energien über die nächsten 3 Jahre gemacht hat. Europa zahlt jedes Jahr ungefähr 400 Milliarden Euro für fossile Energieimporte. 400 Milliarden jedes Jahr Geld, das, und wenn es Entwicklungszusammenarbeit wäre, also da würde eine Schule mitgebaut werden oder gesundes Essen oder nachhaltige Landwirtschaft, dann würde es ja außerhalb des Kontinents arbeiten. Das Geld wird verbrannt, regelmäßig verbrannt, das ist weg und macht nur die Taschen von irgendwelchen Despoten voll. Und das ist in Indien genauso, das ist in Indonesien genauso. Das Einzige, was dagegen hilft, und das sehen die sehen ja, in welcher Welt wir sind, ist Elektrifizierung. Ja, die Teile mögen woanders herkommen, aber den Strom, den wir bei uns erzeugen, das ist unser Strom. Da geht das Geld, egal wie teuer es ist, geht hier ins Land. So, und das hat jetzt gar nichts mit Hannah Arendt zu tun. Aber es ist sozusagen, es ist das, was ich im Moment mache. Und im Kern heißt es, alle sehen, dass die Welt keine freundliche ist. Alle Regionen überlegen, wie schützen wir uns, wie werden wir resilienter. Alle haben gesehen, dass Energie als Waffe eingesetzt wird zur Erpressung dessen, und zwar vor allem fossile Energie. Und alle versuchen, sich davon jedenfalls einigermaßen unabhängig und robust zu machen. Das ist das, was in der Welt passiert. Und ob die deutsche Debatte auf der Höhe dieser Diskussion stattfindet, da habe ich jetzt mit einem halben Blick von außen gerade meine Zweifel. Denn wir sind ein Exportland. Wir müssen ja sehen, dass wir das produzieren, was die Welt braucht. Und das Neue, wir werden auch, wenn wir die Löhne irgendwie da was machen oder die Sozialsysteme reformieren, wir werden eben niemals ein Billiglohnland werden. Und auch wenn wir bei der Bürokratie was dringend erforderlich ist, mal ein paar Zöpfe abschneiden, wir werden trotzdem nicht ein Land sein, wo irgendwelche Diktatoren sagen, diese Stadt muss jetzt weg, da muss eine Leitung durchgebaut werden. Gott sei Dank ist es nicht so. Wir werden nur bestehen, wenn wir immer unser gesamtes Geld in das Neue packen. Das ist die einzige Chance, dass wir resilient und robust sehen und werden und bestehen. Und das Neue, es ist entschieden. 80% aller Investitionen der letzten 10 Jahre für Energiebereiche sind in Erneuerbare gegangen. 80%. Ja, es gibt auch hier und da mal ein Atomkraftwerk. Es gibt auch da hier und da ein Gaskraftwerk, das gebaut wird. Natürlich muss ja auch, der Übergang muss ja gemanagt werden. Aber es gibt keine Debatte in der internationalen Community, wo die Zukunft liegt. Die Messe ist gesungen. Die einzige Frage ist nur noch, findet es auch in Europa und in Deutschland statt? Oder werden wir wirklich der alternde und damit auch abgehängte Kontinent, der wir vielleicht werden? Das ist die politische Frage. Und die Klimafrage, es wundert mich auch, und ich komme ja von den Grünen und Winfried Kretschmann auch, und ich könnte lange darüber reden, dass es diese Aufgabe unserer politischen Zeit ist, da den Unterschied zu machen. Aber selbst wenn man es nicht teilt, wenn Fridays for Future nicht mehr stattfindet und die Leute sagen, ach, hör mir auf mit Klimaschutz, geht auch irgendwie durch Klimaanpassung. Selbst wenn das so wäre, was ich für falsch halte, moralisch für falsch und politisch auch für falsch, bleibt trotzdem die entscheidende Feststellung, die Technik der Zukunft wird die erneuerbare Energie sein und die Elektrifizierung aller möglichen Sektoren, vom Heizen bis zum Autofahren. Und wenn wir eine Wirtschaftsnation bleiben wollen, dann müssen wir sehen, dass wir da Hackengas geben und nicht dumm daneben stehen und uns elende Debatten sagen, wie bremsen wir. Wenn ich das mal sagen darf, wenn Deutschland mal ein Problem nicht hat, dann dass wir zu schnell sind beim Ausstieg von irgendwas.
Die Frage, was hat das mit Hannah Arendt zu tun? Das Wunder ist schon passiert.
Was ist die Dialektik?
Das passiert. Erstmal auf einer ganz einfachen Grundlage. Die Sonne schickt uns mehr Energie in einer Stunde, als die Menschheit im ganzen Jahr verbraucht. Das heißt, es hat eine objektive Grundlage. Das ist jetzt nicht irgendeine Vision, wo man zum Arzt muss. Ja? So, und das ist passiert. Du hast es wirklich wunderbar geschildert. Ein Windrad ist heute ein marktfähiges Gut. Ist durch nichts, durch keine andere Art von Kraftwerken kann dem mithalten. Und insofern ist das Wunder passiert. Und darum wird sich das entwickeln. Und darum bin ich immer gelassen, ob jetzt derjenige bisschen da schraubt und da. Das ist passiert und wir haben es bewirkt. Ich erinnere mich noch an den Grovian auf der Insel Pellworm. Etwa 50 Jahre her.
Er hatte nur 2 Arme. Also ja. Das erste Windkraftanlage, die hatte nur 2 Flügel und sah so ein bisschen hilflos aus.
Grovian heißt große Windkraftanlage, ist gescheitert und zwar verschwunden. Ist wieder entdeckt worden und mit jetzt nun sehr praktischen Dingen, ja, wie EEG und solche Sachen, die wir da erfunden haben, ist das ein marktfähiges Gut geworden. Und man sieht daran, man kann wirklich völlig neue Dinge, die die Welt umdrehen, bewirken.
So, ich will noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar, ich selber hatte ja die Gnade der Boomergeburt, das heißt in einer wunderbaren historischen Infrastruktur bisher gelebt zu haben. Und trotzdem zweifle ich stark an Menschen. Und Hannah Arendt ist in einer furchtbaren Zeit gelebt und hat diese für mich völlig unerklärliche Zuversicht, was Menschen angeht und was Menschen in der Lage sind, auch Gutes zusammen zu tun. Wo kommt diese Zuversicht her? Ist mir nicht verständlich.
Vielleicht, Winfried, wenn du das Schlusswort haben willst, wenn das jetzt schon die Schlusskurve ist, sage ich was. Ich kann es aber auch nicht wirklich beantworten, nur spekulieren darüber. Und es steht mir vielleicht auch gar nicht an zu spekulieren. Aber vielleicht kann dann der Ministerpräsident den Knopf dran machen. Man kann Hannah Arendt und vieles von dem, was in dieser Zeit gedacht ist, nicht ohne die Shoah verstehen. Und es gab, also mein Bezugspunkt von, ich würde fast sagen, auch am Ende meiner politischen Sozialisierung, ich habe es an verschiedenen Stellen schon gesagt, war nicht Hannah Arendt, sondern die Auseinandersetzung mit den Gedichten eines jüdischen Dichters Paul Celan. Der, das kennen Sie vielleicht, das sind diese unverständlichen, ganz schwer zu lesenden Gedichte, die eine verstümmelte Sprache sprechen. Also die immer abreißen und die Zeilen sind nicht ausgeschrieben und man kann die eigentlich fast gar nicht verstehen. Außer man stellt sich ihnen ein Stück weit. Und er hat diese Gedichte geschrieben und das auch ein paar Mal gesagt, gegen das Adorno-Diktum, dass man nach einer Zeit, wo die Sprache so verhunzt ist, ein Gedicht über Bäume würde man sich schon schuldig machen. Im Grunde gäbe es keine Worte mehr, keine Sprache, keine unschuldige Sprache mehr nach Auschwitz. Adorno war Jude, Arendt ist Jüdin und Paul Celan war Jude. Und ich glaube, zu sehen, und deswegen bin ich ganz vorsichtig, weil ich kein Jude bin und ich nur versuche, mir einen Reim drauf zu machen, die gleichen Reim auf diese Frage, dass wegen des furchtbaren Erlebens und der Ausrottung von Familien und weiter Teile des jüdischen Volkes und der Bevölkerung, man zur Hoffnung verdammt war oder vielleicht zur Zuversicht verdammt war. Jedenfalls Celan hat gesagt, und das ist die Erklärung, warum diese Gedichte so kryptisch sind, jemand anderes muss sie aufnehmen. Also wenn Sie diese Zeilenabbrüche und diese Halbworte sehen, dann ist es die verstümmelte Sprache, das Verstummen, das aber immer wieder ein Weitersprechen von anderen einfordert. Nicht unähnlich dessen, was Arendt jetzt nicht lyrisch, sondern in Prosa gedacht hat. Also es lebt von dem Vertrauen, dass jemand anderes den Gedanken erwidert oder die Worte zu Ende spricht oder die Zeile füllt, zumindest gedanklich und vielleicht auch in Worten. Und das Beste, was mir einfällt, denn es ist ja völlig unverständlich, die sind eben nicht glücklich und behütet losgeworden, sondern in der vielleicht bis dahin größten Menschheitskatastrophe, die da war, ist, dass es so ähnlich wie die Natalität ist. Es war unerträglich zu glauben, dass das der Sinn der Geschichte sein kann. Dass das irgendwie mit Vorhersehung oder das entzieht sich jeder Sinnhaftigkeit, also muss der Sinn woanders gefunden werden. Und dann haben erstaunlicherweise gerade diese jüdischen Denkerinnen und Denker Philosophien, Lyrik, Sprache der Hoffnung erfunden. Weil es vielleicht so düster war, irgendjemand musste da ein Licht anstecken, sonst hätte man sich das Leben nehmen müssen. Okay.
So sagen, die Hannah Arendt hat keinen schalen Optimismus verbreitet, nie. Hat Zuversicht verbreitet. Sie hat ja zur Shoah gesagt, das hätte nicht geschehen dürfen. Ja. Also das heißt, die Fatalität dieses Zivilisationsbruchs hätte nie geschehen dürfen. Man kann vielleicht auch sagen, auch die Atombombe hätte nicht erfunden werden dürfen. Da rekurriert sie ja drauf. Und wenn wir heute fragen, warum kann der Putin so lange das machen, was er macht? Weil er eine Atombombe hat. Das ist der Grund, meiner Ansicht nach. Sonst hätte ihn die NATO längst niedergerungen. So, und in dieser Fatalität als Jüdin etwas zu sagen, wie uns ist ein Kind geboren, ist jetzt ein Weihnachtsoratorium christlicher Komponisten. Das ist ja höchst bemerkenswert und ich glaube, das ist einfach letztlich der Kern, dass in diesem neuen Menschen und jedem, der auf die Welt geht, eben auch umgekehrt das Unerwartete und Unvorhersehbare geschehen kann. Das ist sozusagen wie ein Antipode zu dem, was hätte nicht geschehen dürfen. Ja, und ich glaube, das ist der Kern Ihrer Zuversicht.
Also meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, wie es mir geht. Ich bin sehr froh, dass ich heute Abend hier sein konnte. Ich hoffe, es geht Ihnen so ähnlich. Ich möchte nochmal das Buch nennen, dessen Erscheinen wir heute gefeiert haben. Der Sinn von Politik ist Freiheit, warum Hannah Arendt uns Zuversicht in schwieriger Zeit gibt. Das ist im Patmos Verlag erschienen und da hinten können Sie auch ein Exemplar bekommen oder mehrere. Es sind auch welche zitiert und möglicherweise, signiert. Und wenn es die Zeit erlaubt, wird der Ministerpräsident die auch noch hier im Haus signieren. Eine unumstößliche Tatsachenwahrheit, denken Sie dran, lautet: Weihnachten ist näher, als man denkt. So. Vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie da waren. Vielen Dank an alle, ich nenne sie nicht, wurden schon genannt, die das heute möglich gemacht haben hier. Und ein ganz herzliches Dankeschön, dass er heute nach Stuttgart gekommen ist, an Robert Habeck. Ja. Sie müssen jetzt noch, nicht, dass Sie sich völlig verausgaben, will auch noch einen ganz großen Dank sagen an den Buchautor und an Ihren Ministerpräsidenten. Herzlichen Dank, vergelt's Gott, Winfried Kretschmann. Ja.